Westfalenpferde. Der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht. Das Westfälische Pferdestammbuch steht seit 120 Jahren für Erfolg und Erfahrung. Es führt das Zuchtbuch für renommierte Reitpferde und zuverlässige Freizeitpartner. Aber auch Reitponys, Kaltblüter und viele weitere Rassen gehören dazu. In diesem Podcast geht es um die Arbeit des Westfälischen Pferdestammbuchs. Wer gehört zum Team? Wie züchte ich mein erstes eigenes Fohlen? Was passiert rund um eine Auktion?
Folge 62. Der Klosterhof Meding. Die Hengststation der Familie Wahler mit Christoph Wahler. Der Klosterhof Meding steht seit dem Jahre 1960 im Besitz der Familie Wahler. Damals baute Eugen Wahler hier ein Gestüt auf, das später als eines der erfolgreichsten Trakehnergestüte der Welt bekannt sein sollte. Mittlerweile sind auf dem Klosterhof am Rande der Lüneburger Heide weit mehr als nur Trakehnerhengste beheimatet. Christoph Wahler führt als jüngstes von 4 Geschwistern seit 2020 den Klosterhof Meding in der 3. Generation. Die Säulen des Betriebes sind die Deckstation, die eigene Zucht, die Ausbildung qualitätvoller Sportpferde und der anschließende Verkauf. Nebenbei ist Christoph im Vielseitigkeitssport auf höchstem Niveau selbst im Sattel erfolgreich. Mein Name ist Britta Knaub und ich spreche heute mit dem Leiter des Klosterhofs Meding, Christoph Wahler, über die Entwicklung und aktuelle Ausrichtung seines Betriebs, seine Hengste, die Pferdezucht und den Pferdeverkauf, aber vor allem auch über die Westfälische Hauptkürung 2025 und seinen erfolgreichen Erwerb beider Siegerhengste auf dem westfälischen Hengstmarkt, deren aktuelle Entwicklung und wie er überhaupt auf genau diese beiden Hengste aufmerksam geworden ist. Herzlich willkommen, Christoph Wahler.
Ja, hi, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass wir uns hier treffen konnten. Du bist gerade in Warendorf zum Lehrgang, das passte dann ja ganz gut. Wir wollen jetzt mal über dich, dein Leben, deine Hengststation reden und natürlich auch über die westfälische Hauptkürung, denn die ist jetzt noch gar nicht so lange her und da konntest du sowohl den Siegerhengst der dressurbetonten Hengste, einen Sohn des So Perfect Dream Boy, und auch den Siegerhengst der springbetonten Hengste, einen Chaco Blue Organo Sitte-Sohn, erwerben. Beide sind jetzt bei euch auf dem Klosterhof eingezogen. Erstmal noch herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, danke.
Erzähl doch einmal zunächst, wie die Hengste sich so eingelebt haben und wie ihre Entwicklung bisher bis heute so verläuft.
Ja, bis hierhin glaube ich sehr, sehr positiv. Also die Pferde haben uns, reden wir mit Sicherheit gleich noch ein bisschen drüber, die Pferde haben uns schon von Anfang an extrem begeistert und das hat sich jetzt eigentlich in dem Moment, wo sie bei uns in Meding eingezogen sind, durch die Bank weg so bestätigt. Also vom Anreiten jetzt übers erste bisschen Arbeiten, die an die Deckhalle, ans Phantom gewöhnen. Und dann jetzt eben auch bei uns auf der Hengstschau das erste Mal unseren Züchtern präsentieren, glaube ich, haben die beiden Hengste bisher viel richtig gemacht. Total unterschiedliche Charaktere, aber beide ja nach wie vor so, dass wir sagen, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir in beiden Fällen aufs richtige Pferd gesetzt haben.
Wie verlief das Anreiten? Haben sich da beide gut verhalten?
Ja, also mal bei Sobo Magic heißt er ja angefangen, das ist wirklich besonders, also wir haben ja schon relativ viele Dreijährige angeritten bei uns in Medingen und das ist mit Sicherheit einer der einfachsten, die wir bisher hatten. Also so was Thema Interieur, Reiteigenschaften und so angeht, sticht der, glaube ich, schon heraus, das muss man sagen. Und Chaco Creed, der war vielleicht ein klein bisschen kerniger am Anfang, hat sich ja bei uns auf der Schau auch noch so ein klein bisschen frischer präsentiert, aber total kopfklar, total normal, also im positivsten Sinne normal. Insofern, ich bin bis hierhin mit beiden sehr, sehr zufrieden.
Das freut uns auf jeden Fall schon mal zu hören. Ja, du hast schon angesprochen, sie haben Namen bekommen, so Magic und Chaco Creed hast du sie genannt. Namensgebung ist ja auch immer etwas Besonderes bei den Hengsten, es bleibt ein Leben lang, sie sind immer damit verbunden und sie tauchen dann bei ihren Nachkommen überall im Pedigree aus. Wie hast du dich für diese Namen entschieden und wie fällst du eine Entscheidung? Hat das eine bestimmte Bedeutung für dich?
Boah ja, also in erster Linie muss ich zugeben, dass ich in dem Bereich richtig schlecht bin. Und ich das deshalb sehr, sehr gerne outsource. Und in diesem Fall war es jetzt sehr einfach, weil sowohl die Besitzerin von So Magic, also die Kundin, die ihn dort gekauft hat auf der Auktion, einen eigenen Namensvorschlag eingebracht hat, als auch meine Partner bei Chaco Creed da in der Familie einen Namensvorschlag ausgearbeitet haben und ich mich da jeweils sofort mit einverstanden erklären konnte. Und wir dementsprechend das Namensthema relativ schnell vom Tisch hatten. Und ich glaube, es ist ganz gelungen.
Ja,
in beiden Fällen.
Klingt auf jeden Fall sehr gut. Wenn wir nochmal auf die Körung ein bisschen zu sprechen kommen, die läuft ja über mehrere Tage ab. Vorab stehen die Videos schon mal im Internet und die Infos zu allen Hengsten. Wenn du dann als Hengsthalter auf eine Körung fährst, bist du ja nicht nur Zuschauer, sondern hast ja auch wahrscheinlich schon einen Plan da dran. Wie bereitest du dich denn auf diese Körung vor? Schaust du dir die Videos vorab genau an und hast dann schon die Idee an den Hengsten?
Ja, also so ein bisschen Hausaufgaben macht man natürlich schon. Wir probieren eigentlich auch immer, dass mein Vater oder ich, dass einer von uns auch schon mal bei den Vorauswahlen vorbeischaut. Das hat jetzt zum Beispiel in Westfalen in diesem Jahr bei mir nicht funktioniert. Das passte terminlich nicht. Insofern war ich wirklich auf die Videos angewiesen und habe dann probiert, eben alle Hengste, also sowohl das Dressurlot als auch das gesamte Springlot, via Video von den Vorauswahlen schon mal zu sehen. Dann kommt es ja immer so ein ganz klein bisschen auch drauf an. Diese Pferde sind jetzt ja jeweils mit Partnern erworben. Also ist das auch nicht ganz allein meine Entscheidung. Da geht es dann auch immer eher so ein bisschen darum, für mich vorher auszuloten, okay, wie weit sind wir da jetzt in der Entscheidungsfindung? Wollen wir überhaupt einen Hengst kaufen? Wenn ja, welcher soll es werden? Und dann fängt diese Arbeit eigentlich ja erst an. Und dann bin ich schon mittlerweile... Es gibt sicherlich ganz viele Menschen, die viel mehr junge Hengste gesehen haben in ihrem Leben und die da auf der Tribüne sitzen als ich, weil ich es noch nicht so lang mache. Aber mittlerweile bin ich eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass der erste Eindruck, wenn man das Pferd dann live sieht, der irgendwie passen muss. Hm. Da kann man sich vorher, also ich habe mich auch schon häufig in ein Video irgendwie verguckt und gedacht, der müsste es eigentlich werden. Und dann komme ich nachher auf dem Körbplatz an und sehe ihn 3 Tage da live und dann gefällt er mir nicht mehr und dafür gibt es einen ganz anderen, der mir vielleicht am Video im ersten Augenblick gar nicht so ins Auge gesprungen ist. Also die Pferde live zu sehen und denen mal ins Auge zu gucken und denen mal auf die Füße zu gucken und sie auch über die verschiedenen Disziplinen der Körung zu begleiten und zu schauen, wie sie sich da präsentieren, das macht schon viel aus.
Und ganz allgemein, wenn du jetzt nach neuen Hengsten für deine Station auf der Suche bist, worauf achtest du da am meisten? Welche Eigenschaften sind dir da besonders wichtig, sowohl bei Dressur als auch bei den Springhengsten?
Gut, ich glaube im Endeffekt... ist ja sowohl ein Dressurpferd als auch ein Springpferd, das sind am Ende immer Sportpferde. Also es müssen schon Pferde sein, in die ich mich als reines Sportpferd, ohne dass sie Hengst sind, auch schon reindenken könnte. Mhm. Und dann kommen natürlich diese Hengstkomponente dazu, die es noch viel, viel schwerer macht. Also da sind unter anderem mal auf so einer Reitpferdekörung sind auch mal 20 Hengste, wo ich mich reindenken könnte, dass ich sage, das könnte aber ein schönes Sportpferd sein oder auch ein schönes Verkaufspferd sein, vielleicht in 3, 4 Jahren, wenn wir den ein bisschen gearbeitet haben und so. Aber wenn man dann das Ganze runterbricht und dann kommen ja auch noch so Tierarztstellungen etc., diese ganzen Komponenten, wenn das dann auch noch stimmt, dann muss ja immer noch ein Vererber, ein potenzieller vor mir stehen. Also der mich anguckt und der so das Exterieur eines, sagen wir mal, genetisch seinen Altersgenossen enteilten Pferdes irgendwie darstellt. Ne? Das soll schon einfach anders aussehen. Der finde ich, der ideale Deckhengst sieht anders aus als seine Altersgenossen. Das kommt dann dazu und dann ist das nächste natürlich das Papier. Also das ist schon auch so, wie wahnsinnig viel wir mittlerweile auf die Stämme, auf die auch die Modernität der Abstammung so achten, um sicherstellen zu können, dass die Züchter den Hengst nachher auch einsetzen. Da muss schon relativ viel zusammenpassen. Also als erstes muss er ein Sportpferd sein, dann muss er aussehen wie ein richtiger Hengst und dann muss die Abstammung auch noch so sein, dass ich glaube, dass er wirklich auch Anklang in der Züchterschaft findet.
Und achtest du bei den Springpferden mehr auf den Mutterstamm als bei den Dressurpferden? Das ist ja manchmal so, was man hört, dass bei den Springpferden der Stamm noch wichtiger ist.
Ja, glaube ich schon, dass es dann noch ernster genommen wird, auch aus der Züchterschaft erneut so ein bisschen mehr Wert auf dieses extrem gute Fundament im Stutenstamm gelegt wird. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt So Magic anschaut und sieht die Leistung, auch was Hengste, insbesondere Prämienhengste, Siegerhengste und so weiter aus diesem Stamm dann angeht, dann muss man eben sagen, na gut, da passt dann schon alles zusammen. Ja. Ne?
Und auf der Körung werden die Pferde ja nur an der Hand, beziehungsweise dann bei den Dressurpferden auch an der Longe vorgestellt. Grundsätzlich, du sagst, du suchst einen Sportler und wir wollen ja auch Reitpferde züchten. Wie weit kannst du denn aus deiner Sicht da schon auf die Reiteigenschaften schließen auf der Körung?
Ja, auch da ist ja, glaube ich, sehr, sehr viel Übung. Also man lernt irgendwie mit jedem Pferd, was man sich da so anguckt, finde ich, lernt man so ein klein bisschen dazu. Ich versuche dann möglichst viel dazu zu lernen, optimalerweise. Und auch da habe ich schon Fehler gemacht. Und irgendwie auch mal den Falschen gekauft und festgestellt, puh, das war jetzt mit dem Reiten gar nicht so einfach. Aber insgesamt so dieses, wie gibt das Pferd sich an der Hand? Das fängt ja schon beim Vortraben auf dem Dreieck an. Mhm. Sind die am Gebiss? Sind sie so ein bisschen in Selbsthaltung? Wissen die, mit ihrem Körper umzugehen, auch wenn mal eine schärfere Kurve kommt? Das macht ja schon was aus. Also dann, wenn das alles stimmt, dann ist es ja schon ein relativ gutes Gefühl, wenn ich mich draufsetze und der geht ans Gebiss und der kann sich selbst tragen und der kann sich balancieren in der Wendung. Dasselbe haben wir dann nachher mit dem Ausbinder auch noch an der Longe, dass das Pferd uns vorlongiert wird, quasi in Anlehnung, bestenfalls ja irgendwie gleichmäßig im Takt. Wie läuft er um die Kurve? Kann er dann da auch noch auf einem kleinen Zirkel, das sind ja, also den Hallen und den Zeitplänen geschuldet, haben wir ja häufig relativ kleine Zirkel zum Longieren. Das heißt also, man sieht dann gerade so das Galoppieren, wie gut kann das Pferd sich wirklich schon durch den Körper bewegen. Wenn das dann alles klappt, und ich bin jetzt als Reiter dann oder der Anreitende ist keine Vollnull, dann sollte das eigentlich passen. Aber mit Sicherheit kann man auch nicht alles ausschließen, denn die Vorbereiter, die Hengste präsentieren, sind natürlich auch Vollprofis und die probieren, wenn ein Pferd eine Schwäche hat, das liegt ja in der Natur der Sache, die bestmöglich zu kaschieren. Das ist auch wieder, ist ja deren Job. So, und dann ist eben unser Job zu sehen, okay, vielleicht stimmt aber das oder das mit dem nicht oder das fällt ihm schwer und das kann er besonders gut, das kann er vielleicht noch nicht so gut. Weiß nicht, insgesamt bin ich der Meinung, haben wir in der Reitpferdezucht so große Fortschritte gemacht in den letzten Jahren, dass, weiß nicht, wir reiten immer so 25, 30 Pferde im Jahr an bei uns. Da ist eigentlich kaum noch einer dabei, wo wir Schwierigkeiten haben, dass so die grundlegenden Reiteigenschaften nicht stimmen. Nur bei einem Siegerhengst sollte das natürlich alles besonders toll sein, das ist ja auch klar, aber ich glaube, wir sind schon relativ weit gekommen, dass man sich auch darauf verlassen kann, dass die am Ende reitbar sind.
Und wann sind dir jetzt die beiden Hengste als erstes aufgefallen? War das von Anfang an so da unter deinen Favoriten oder hat das so ein paar Tage im Laufe der Kürung gedauert?
Unterschiedlich. Also den So Perfect, So Magic, den hatten wir eigentlich jetzt schon vor der Kürung, gute 14 Tage vor der Kürung irgendwie auf dem Zettel. Weil ich auch mit den Kunden schon in Pferden auf der Körung saß und wir uns dann mit dem Hengstlot beschäftigt haben und wir dann aber immer wieder gesagt haben, so, nee, vom Video, von der Abstammung, das gefällt uns eigentlich noch besser, lass uns mal warten. Das heißt also, auf das Pferd haben wir wirklich quasi hingefiebert, den hatten wir so ein bisschen im Vorfeld schon. Chaco's Creed habe ich auf dem Video gesehen, fand ich vom Stamm extrem interessant, fand ich im ersten Moment so vom Hengsttyp noch so ein bisschen unscheinbar. Der hat mich dann eigentlich auf der Körung selber erst wirklich angefangen zu faszinieren. Ich habe mir dann auch mir um Dreieck angeguckt, habe beide Freispringen-Auftritte natürlich gesehen. Dann sind wir nochmal in den Stall gegangen, haben ihn uns nochmal live auf der Stallgasse angeguckt und so. Und irgendwann war es dann so, okay, gut, es passt schon alles zusammen. Wenn wir es mit einem machen, dann sollte der es jetzt bestenfalls auch werden.
Und hat die Tatsache, dass die beiden dann Siegerhengste geworden sind, da nochmal einen Ausschlag zugegeben? Oder war das ein schönes dabei, aber wäre nicht unbedingt nötig gewesen dafür, dass du dich für die Hengste interessiert hättest?
Ja, es ist jetzt ganz amüsant. Also für So Magic hat es überhaupt keine Rolle gespielt. Da war eigentlich klar, jetzt der soll es bestenfalls werden. Mhm. Wenn das dann natürlich, also auch da gibt es ja dann Grenzen. Also wenn es jetzt noch viel verrückter geworden wäre, dann wäre vielleicht auch irgendwann, wäre es dann nicht mehr geworden. Aber da war klar, dieses Pferd wollen wir haben. Mhm. Und bei Chaco's Creed war es tatsächlich so, dass wir ihn und einen anderen Hengst ausgeguckt hatten. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, okay, wie machen wir es jetzt? Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht wird der andere auch Siegerhengst. Der wurde dann nachher nicht Siegerhengst. Und dann war also klar, okay, der kommt als erstes. Und dann mussten wir so, das ist ja gar nicht mehr so lange hin, von der Proklamation des Siegerhengstes bis zum Auktionsbeginn. Was ist das, vielleicht noch eine halbe, dreiviertel Stunde oder so, bis dann alles umgebaut ist und das Auktionsteam sich besprochen hat, lass eine halbe Stunde sein. Boah, und dann wurde der Siegerhengst und dann mussten wir unseren ganzen Plan auch nochmal irgendwie über den Haufen werfen und sagen, so, also jetzt dann den nicht zu kaufen, nur weil wir denken, vielleicht kriegen wir den anderen, das wäre ja auch richtig verkehrt. Also dann war auch klar, ne, der... Das erste Bauchgefühl für das Pferd war gut. Die Auftritte im Freispringen waren überragend. Jetzt ist er auch noch Siegerhengst. Das machte dann in dem Moment eben schon was aus. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt alles auf eine Karte, der soll's werden. Und dass dann da natürlich zwei Siegerhengste direkt hintereinander reinkommen und wir da an einem Tisch sitzen und die innerhalb von einer Viertelstunde im Prinzip beide kaufen, das war dann schon alles irgendwie verrückt. Das war auch mit Sicherheit eine Woche vorher so nicht abzusehen, aber das war dann natürlich irgendwie eine besondere Konstellation.
Ja, nimm uns doch mal mit auf die Auktion, auf diesen Hengstmarkt. Wie war da dein Gefühl? Du bist da reingegangen, die Auktion ist gestartet. Du wusstest, dass du die beiden Siegerhengste gerne haben möchtest. Wie läuft es dann bei dir im Kopf ab? Was geht da in dir vor und wie groß ist denn auch die Freude, wenn das dann wirklich geklappt hat?
Ja, also da war jetzt die Anspannung schon groß, weil ich natürlich auch in beiden Fällen wusste, das wird irgendwo teuer. Also wie teuer weiß er vorher nie, aber es war schon abzusehen. Und es war aber auch mit beiden, also wie gesagt, ja unterschiedliche Partner, mit beiden Partnerschaften ganz klar besprochen, okay, hat hier aber auch alles irgendwo eine Grenze. Also Und dann geht es ja so ein bisschen darum, kann das klappen, kann das nicht klappen, wie machen wir es mit dem Bieten und so. In dem Fall war es jetzt so, dass ich es auch gerne den beiden anderen dann so ein bisschen überlassen habe, diese Entscheidung dann in letzter Instanz zu treffen, weil das jeweils ein sehr großes Vertrauensverhältnis gibt und wir uns einfach jetzt auch schon lange kennen und irgendwie wissen, wie wir miteinander umzugehen haben und so. Und das hat dann eigentlich während der Auktion auch alles sehr reibungslos und dann ja wahnsinnig schnell funktioniert. Also ich glaube, so Magic war vielleicht 5 Minuten da drin und der andere war dann vielleicht 3 Minuten da drin. Und dann ist auch nach einer Viertelstunde im Prinzip dieses ganze Auktionstohuwabohu für uns ja schon gegessen gewesen. Ja. Also dann ist Erleichterung und Freude und für den Hengsthalter dann schon auch ein gewisser Druck. Also in dem Moment, wo ich weiß, okay, wir fahren jetzt hier die beiden Siegerhengste weg, weiß meine Partner haben jetzt schon unheimlich abgeliefert. Ich habe natürlich auch selber meinen Teil dazu beigetragen, aber mein eigentlicher Teil geht ja jetzt erst los. Also jetzt muss ich dann liefern und den Hengsten die bestmögliche Karriere bescheren und die Züchterschaft irgendwie da animieren, zu den Hengsten hinzugehen und so. Das heißt also, mit dem Moment der Erleichterung beginnt dann schon auch wieder ein klein bisschen der Druck, aber es ist natürlich ein sehr positiver Druck. Ich freue mich ja wahnsinnig, wenn wir mit solchen Pferden arbeiten dürfen.
Und Sie haben sich jetzt bei euch auf der Hengstschau schon das erste Mal auch unter dem Sattel gezeigt. Wie war es bei den Züchtern? Wie sind Sie bei den Züchtern angekommen? Hast du da schon Resonanzen gehört, dass da welche jetzt decken lassen wollen?
Ja, das auf jeden Fall. Also wir sind natürlich irgendwie jetzt schon seitdem klar ist, die kommen zu uns. Der Dialog mit unseren Züchtern ist ja eigentlich so ein bisschen fortlaufend natürlich. Gab es da immer schon mal wieder Rückfragen, Nachfragen. Ich habe auch schon immer mal proaktiv wen angesprochen, gesagt, hey, pass auf, hast du meine neuen Hengste gesehen? Da müssen wir jetzt einen Plan schmieden und so. Und ich glaube jetzt auf der Hengstschau, was natürlich ein ganz angenehmer Rahmen, um das alles nochmal vorzubereiten. Jetzt, wie soll die Decksaison laufen? Was hast denn du dieses Jahr für Stuten? Wann fohlen die? Welche Hengste? Wir haben ja noch ein paar andere interessante Hengste auf Station. Was erwarten wir jetzt für Fohlen? Und dann gucken wir uns das nochmal an und dann nehmen wir den und dann nehmen wir den und dann nehmen wir den. Aber ich glaube, dass die beide doch nachgefragt sein werden. Wobei Chaco's Creed ja dieses Jahr nicht bei uns auf der Station stehen wird, sondern zu Tobias Schuld geht.
Das heißt, Partnerstation im Rheinland?
Unsere Partnerstation, Mitbesitzer von Escaneno. Wir bieten ja alle Hengste gegenseitig an. Und da ist es jetzt schon so, dass er, glaube ich, auch, weil er natürlich dichter an Westfalen ist und in den vergangenen Jahren mit seinen Springhengsten auch immer viel Nachfrage hatte, vielleicht noch an Züchter rankommt, die gar nicht bei mir schon Stammkunden sind. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich eben, der Service ist dann so gut, dass wir unsere Kunden mit ihm trotzdem ganz normal bedienen können. Ja, also das soll dann hoffentlich alles ganz gut laufen.
Und wie ist der sportliche Plan für die beiden? Ich denke, Chaco's Creed, 3-jährig, für die Springpferde passiert ja meistens noch nicht so viel.
Gar nichts.
Was passiert mit So Magic?
Ja, auch nicht so viel. Also es sieht im Moment so aus, als dass er sehr gefragt sein wird. Und das wird dann zeitgleich bedeuten, das haben Gott sei Dank, das weiß ich auch sehr zu schätzen, die meine französischen Partner, die das Fett gekauft haben. Da haben wir es auch im letzten Jahr mit den Prämienhengsten, die sie gekauft haben, so gehandhabt, dass die 3-jährig kein Turnier gegangen sind, wenn eben eine gewisse Nachfrage aus der Züchterschaft da ist, damit die sich wirklich erstmal auf einen Job konzentrieren können und dann auf den anderen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass die Pferde nicht gearbeitet werden, dass sie nicht geritten werden, sondern wir werden die jetzt ganz normal, wie wir das mit anderen 3-jährigen auch machen, vielleicht 3-mal die Woche reiten und 4 Tage die Woche nicht reiten und dann immer an den Tagen decken, wo nicht geritten wird und so und dann gucken, dass wir die Pferde einfach bestmöglich managen, aber da ist jetzt sportlich für 2026 wirklich gar kein Druck da.
Wenn wir jetzt nochmal von diesen beiden speziellen Hengsten nochmal so ein bisschen genereller auf den westfälischen Hengstmarkt und die westfälische Körung kommen, Ihr habt ja nicht das erste Mal dort eingekauft und auch nicht das erste Mal Siegerhengste gekauft. 2014 habt ihr schon Borsalino, einen Boston-Sohn, da als Siegerhengst gekauft und 2016 Karajan, einen Kanan-Sohn. Kannst du dich noch so an die ersten Einkäufe, die ihr da gemacht erinnern, oder gibt es spezielle Einkäufe, an die du dich ganz besonders gut erinnern kannst, die was Besonderes waren?
Ja, klar. Also nun muss man sagen, natürlich, also Borsalino und Karajan, jeweils mit dem Fohlenhof, mit Professor Dr. Heike, das waren natürlich ja Ausnahmeauktionen irgendwie, also in diesem Preissegment bewegen wir uns jetzt ja auch nicht so häufig und es war natürlich auch jeweils ein bisschen verrückt, aber auf der anderen Seite, also Borsalino war ich nicht live vor Ort, das war ganz krass, das dann von zu Hause zu verfolgen. Das war richtig nervenaufreibend. Bei Karajan saß ich daneben und da war es dann schon auch so, dass wir dann irgendwie nach dem Zuschlag sind wir dann alle zusammen runter ins Foyer und haben da irgendwie was gegessen und getrunken und haben uns gegenseitig nochmal gratuliert und da war dann aber auch kurz so ein Moment Katerstimmung, war das jetzt eigentlich alles so richtig irgendwie und das hat sich ja Gott sei Dank dann nachher total bewahrheitet, dass es eben der genau richtige Hengst für unsere Station zum genau richtigen Zeitpunkt war. Aber das war schon eine besondere Auktion. Einer, der mir echt in Erinnerung geblieben ist, weil das einfach so eine Erfolgsgeschichte ist, die auch ein klein bisschen anders ist, ist eigentlich Global Hope. Weil der auf der Körung so ein bisschen untergegangen ist und ich ihn dann, wir sind dann nach Hause gefahren, wir waren gar nicht für die Auktion gar nicht mehr da und ich habe ihn dann online gekauft, als ich zu Hause am Abendessenstisch saß.
War noch so ein bisschen Corona-Zeit, oder?
Ja, muss ja. Jetzt ist er 6, ja, das kommt hin, 22. Ich glaube, man durfte da sein für die Auktion. Wir waren, egal. Also ich habe das Pferd auf jeden Fall live in Münster gesehen und dann sind wir nach Hause gefahren und haben ihn gekauft. Und so ein bisschen mit der Idee, das wird auf jeden Fall ein tolles Reitpferd oder tolles Sportpferd, wie wir es vorhin schon mal gesagt haben. Und dann hat er ja dreijährig eigentlich alles gewonnen, was er gemacht hat, mit Landeschampion und Bundeschampion. Und dann hat er auch wahnsinnig viel gedeckt, vierjährig und das war irgendwie das Pferd an sich war eine tolle Geschichte und deswegen erinnere ich mich so gerne an diesen Kauf zurück. Weil das ja dann auch nochmal ganz anders Spaß macht, wenn du einen gefühlt, wie soll man, das klingt so blöd, aber wenn du dann einen entdeckst oder mit einem so viel Glück hast,
dann
ist er einfach auch cool. Aber jetzt diese Auktion wird natürlich, also die vergangene, die wird natürlich irgendwie besonders in meiner Erinnerung bleiben auf jeden Fall, ja.
Ja, das glaube ich sofort. Dann von den Hengsten und unseren Körungen vielleicht noch einmal zum Klosterhof. Ihr seid eine ganz renommierte Hengststation, die jetzt über die vergangenen Jahre schon eine Vielzahl an erfolgreichen Hengsten erworben, aufgestellt und hervorgebracht hat. 1960 wurde der landwirtschaftliche Betrieb in eure Familie übergeben. Dein Großvater Eugen Wahler hat ihn damals erworben und dann erstmal eins der erfolgreichsten Trakehner-Gestüte aufgebaut. Mittlerweile sind ja auch nicht nur Trakehner dort beheimatet, sondern ganz viele andere Sportpferde. Anfang der 80er Jahre hat dein Vater den Klosterhof übernommen. Erzähl doch mal, wie so die Anfänge waren und was du dich vielleicht erinnern kannst, was du weißt, wie so die Entwicklungsgeschichte des Klosterhofes war.
Ja, also das ist ja eigentlich schon ganz gut wiedergegeben. Ja, also wie du dir sicher denken kannst, 1960 war ich jetzt noch nicht dabei. Mein Großvater hat das Kloster, den Wirtschaftshof des aktiven Klosters Meding, das ist also ein normaler Bauernhof, Schweine, Kühe, bisschen Ackerland drumherum, Hühner, hat er dann gepachtet und sukzessive zu einem Pferdebetrieb umgebaut mit der ganzen Familie, also da mussten alle mit ran und dann haben ja, das ist eigentlich das Interessante, finde ich, wenn man so da drauf guckt, durch was für unterschiedliche Phasen der Klosterhof so gegangen ist in seiner Ausrichtung. Sowohl bei meinem Großvater als auch bei meinem Vater. Also was ja immer eine Riesenrolle gespielt hat, war so dieses Auktionsgeschäft. Ursprünglich mal Verbandsauktionen für die Trakehner. Da sind wir der ganze Betrieb dann nach Darmstadt, nach Kranichstein umgezogen. Also wirklich der ganze Klosterhof hat mehr oder weniger den Klosterhof verlassen, ist dann nach Darmstadt gezogen. Und dann haben die da 4 Wochen lang Auktionen gemacht, dann sind die alle wieder nach Haus gefahren. Dann haben sie bei uns Auktionen gemacht und das war so das eine Ding, was sich immer weiterentwickelt hat, bis hin zu dieser privaten Auktion, die wir bis heute machen. Und dann aber auch dieses Thema Hengste war ja erst gar nicht Deckstation, sondern es war ja erst Hengstleistungsprüfungsanstalt mit sowohl Ponyhengstprüfung als auch Warmbluthengste. Und dann 100-Tage-Test, also das müssen unglaubliche Zeiten gewesen sein, wenn du da dann irgendwie 50 Hengste für einen 100-Tage-Test stehen hast und danach kommen 50 Pony-Hengste. Also ich glaube, das jetzt alles vor meiner Zeit in dem Fall, ne? Oder bevor ich's, die Hengstprüfung haben wir noch relativ lange gemacht, aber zumindest bevor ich es wirklich richtig wahrnehmen konnte. Das ist so aus den Erzählungen meines Vaters, mein Großvater habe ich leider nicht, in meiner Erinnerung nicht präsent, der ist gestorben, als ich sehr, sehr klein war. Deswegen habe ich mich mit dem darüber nie unterhalten können, aber was man so in der Familie, wenn man sich so diese Geschichten erzählt, das waren schon sehr, sehr bewegte Jahre und sehr irgendwie sehr interessante Jahre, bis der Klosterhof ja eigentlich dann, sagen wir vielleicht so Ende der 90er, irgendwie so den Weg gefunden hat, den man jetzt ja auch gehen, also private Auktion, private Hengststation, geöffnet für alle Warmblutrassen, nicht mehr so trakehnerlastig. Bei mir kann man jetzt fast davon reden, dass eigentlich mehr oder weniger gar kein Trakehner mehr übrig ist.
Wie kam da so der Wandel von den Trakehnern dann zu den Warmblutrassen?
Gut, ist eigentlich auch irgendwie eine normale evolutionäre Geschichte. Du willst besser werden und der Weg war, dass wir in dem Fall dann weg mussten von den reinen Trakehnern, weil sie sich sportlich auch nicht mehr weiterentwickelt haben. Und man sieht die anderen Warmblutverbände und ich glaube, das hat mein Vater damals sehr gut erkannt und gesagt, okay, wir müssen, wenn wir wachsen wollen, wenn wir besser werden wollen und wenn wir auch tolle Sportpferde züchten wollen, dann müssen wir das normale deutsche Warmblut eben einsetzen und das muss dann am Ende auch egal sein, ob das jetzt ein Westfale ist, ein Hannoveraner ist oder wie auch immer, so halten wir es ja bis heute, da bin ich gar kein Rassist. Nein, und dann, ja gut, gibt natürlich immer so Leuchtturmfiguren, also Pferdenamen eigentlich, die den Hof so geprägt haben. Bei den Trakehnern waren das Caprimund und dann Hohnstein, die, glaube ich, ganz lange für unsere Deckstation Aushängeschilder waren. Und dann kam schon relativ schnell ja De Niro, der uns, glaube ich, dann auch, was so die internationale Präsenz auf der sportlichen Bühne irgendwie, glaube ich, sehr, sehr viel Öffentlichkeit verschafft hat. Fiedertanz, die Anfänge, um jetzt hier nochmal einen westfälischen Hengst mit reinzubringen, die Anfänge waren ja auch bei uns in Meding damals, mein Vater mit Tönne Böckmann zusammen. Also waren schon immer wieder Hengste, die so ihre Generation geprägt haben und das wollen wir natürlich oder will ich versuchen, so weiterzuführen. Immer mal wieder den richtigen rauszufinden. Und dem Pferd dann auch treu zu bleiben und zu hoffen, dass die Züchter ihn so nutzen, dass er nachher groß rauskommt.
Du hast jetzt seit 2020 die Leitung des Klosterhofs Meding inne. Du bist das jüngste von 4 Kindern. Wie kam es denn dazu, dass du den Klosterhof übernommen hast?
Ja, in meinem Fall, also für mich aus meiner Sicht gesehen Glück. Mein Bruder, der Älteste, der war jetzt nie so richtig mit dem Pferdevirus infiziert, obwohl er mittlerweile auch mehrere Pferde hat. Und wir auch mal einen Hengst zusammen hatten und so. Also mittlerweile, vor allem durch seine Kinder, ist er total pferdebegeistert, aber als Junge damals eben nicht. Und meine beiden Schwestern haben dann auch was anderes gelernt. Und ich habe eigentlich sehr früh gesagt, dass ich ja total begeistert von der Idee wäre, das weiterzumachen. Und das hat dann wiederum bei meinen Geschwistern auch Anklang gefunden und die haben das unterstützt und dann habe ich im Prinzip nachher das Glück gehabt, von der gesamten Familie unterstützt, den Hof weitermachen zu dürfen.
Es gibt ein Imagevideo auf eurer Webseite, da sagt dein Vater, man muss schon etwas pferdeverrückt sein, wenn man diesen Job machen will. Würdest du dich als pferdeverrückt bezeichnen und was meinst du, welche Eigenschaft muss man haben, um diesen Job zu machen?
Ja, das ist ein schöner Satz. Ja, ich bin auf jeden Fall pferdeverrückt. Ich glaube, ich liebe nichts mehr als zu reiten. Ich kann mich über wenig Dinge mehr freuen als über Pferde. Sei das jetzt ein Moment irgendwie beim Reiten, dass irgendwas gut gelingt oder man hat das Gefühl, einem Pferd was beigebracht zu haben. Sei das auch manchmal ein Moment im Stall, man hat ja immer so, gut, jetzt haben wir relativ viele Pferde, trotzdem habe ich da wirklich so Lieblingspferde. Ja, ich kann mich da wahnsinnig dran erfreuen und ich glaube, das darf nie weggehen, wenn man es wirklich machen will. Also ist bei mir jetzt zumindest so, das ist relativ egal, ob es jetzt minus 10 Grad sind Anfang Januar, das haben wir jetzt ja relativ lange. Ich habe trotzdem morgens um 7 Lust, mir aufs erste Pferd zu setzen und habe eigentlich nie einen Tag, wo ich denke, boah, jetzt heute wollen wir mal liegen bleiben, ich gehe jetzt erstmal ins warme Büro und das habe ich nicht. Und ich glaube schon, dass das auch dazu gehört und genauso musst du ja im Sommer dann auch, gerade wenn die Turnier- und Decksaison und was nicht alles ist, dann musst du ja auch Bock haben, um 4 Uhr aufzustehen, weil der Tag sonst einfach zu kurz ist. Und dann wieder mit den Pferden deine Zeit zu verbringen und wenn der Freizeitdruck höher ist als der Leistungsdruck irgendwie mit dem Pferd, dann wirst du den Job nicht lange machen. Also das gehört halt dazu. Und ich finde nichts schöner als, weiß ich nicht, aufs Turnier zu fahren, mit den Pferden zu Veranstaltungen zu fahren, die zu Hause zu arbeiten, von den Pferden umgeben zu leben. Also auch an einem Sonntag, wo nicht so viel los ist, laufen die ja rein theoretisch um 7 Uhr an meinem Fenster vorbei, dann hält mich auch nichts mehr im Bett. Also das gehört schon dazu, glaube ich.
Und wenn du jetzt den Klosterhof, wenn du jetzt überlegst, was möchtest du in den nächsten Jahren damit erreichen, was sind so deine Ziele für eine weitere Ausrichtung? Hast du da schon neue Ideen?
Boah, ja, ganz viele. Nee, schau mal, wir haben ja schon relativ viele Sachen auch immer mal wieder verändert. Ich habe jetzt vor vier Jahren, dieses Jahr ist das vierte Jahr, ein großes Sommerturnier bei uns mit aufgenommen, mit einer kleinen Fohlenauktion. Wir haben auch immer mal wieder unser Auktionsmodell so ein ganz kleines bisschen weiterentwickelt und verändert. Wir haben jetzt auf der Hengstation, glaube ich, relativ viele Wechsel gehabt und ich habe wirklich das große Glück, dass bei all diesen Gedanken, die ich habe, oder bei all diesen Plänen, die ich habe, da immer eine sehr, sehr angenehme Kerntruppe an Geschäftspartnern und Unterstützern da ist, die das dann auch ermöglichen und die auch begeistert sind, dann zu sagen, komm, jetzt machen wir das Nächste irgendwie. Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass der Hengststall, also die Deckstation, wirklich ein Aushängeschild des Klosterhofes ist. Ich selber bin jetzt unheimlich sportbegeistert und habe da ja auch irgendwie jetzt in den letzten Jahren relativ viel Zeit reingesteckt und das Glück gehabt, auch das ein oder andere Championat mal reiten zu dürfen und so. Und diese Liebe zum Spitzensport ist bei mir schon auch da. Ich habe jetzt gerade noch einen Trainerjob übernommen, um so ein Spitzensportprogramm quasi aufzubauen in Indonesien. Das macht mir auch ganz viel Freude. Die Reiter kommen jetzt gerade. Das ist auch wieder so ein Projekt, was sehr viel Zeit, aber eben irgendwie, was nachher auch sehr, sehr interessant ist. Also sowohl, weil es mich wirklich intrinsisch interessiert, als auch wirtschaftlich ist es irgendwie spannend. Und so wird sich sicherlich jedes Jahr ein neues Projekt finden lassen, an dem wir rumbasteln können. Da habe ich eigentlich viel Freude dran.
Ihr habt ja auch eine eigene Pferdezucht noch bei euch. Wie ist das denn da? Wählt ihr da die Hengste für eure Stuten aus nach euren eigenen Hengsten oder versucht ihr auch damit schon den Genpool zu erweitern und wählt da auch mal fremde Hengste aus?
Ich nehme eigentlich jedes Jahr einen fremden Dressurhengst und einen fremden Springhengst. Und ansonsten nehmen wir unsere eigenen. Da kommen ja aber jedes Jahr, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wann das letzte Jahr gewesen wäre, dass wir gar keinen neuen Hengst dazu bekommen haben. Das heißt also, ich habe sowieso jedes Jahr auch neues Blut auf der Station. Und es wäre ja irgendwie auch blöd, wenn ich jetzt als Hengsthalter meinem Züchter erzählen muss, ich gehe jetzt aber zu Hengst ABC, von Station ABC, anstatt meinen neuen Siegerhengst einzusetzen. Mein Züchter, der will ja auch wissen, dass ich so überzeugt von meinem neuen Siegerhengst bin, dass ich meine Stuten jetzt zu dem bringe. Und das ja vollkommen zu Recht. Und so ist es ja auch. Also insofern fällt meistens der Hengsteinkauf im Herbst die Entscheidung über die Anpaarung im Frühjahr.
Und ganz allgemein, welches Zuchtziel verfolgst du mit deiner Zucht? Beziehungsweise, ihr verkauft ja auch selber, ihr habt selber Auktionen. Welche Pferde braucht der Markt aktuell?
Die besten. Also, so blöd und so platt das klingt, aber ein richtig gutes Pferd hat immer einen Markt. Und das wird sich auch nicht ändern. Es gibt ja so wahnsinnig viel Interesse auf der ganzen Welt an Spitzenpferden. Also wenn ich jetzt ein Zuchtziel formulieren müsste, dann muss es ja immer sein, ich möchte das bestmögliche Pferd züchten. Da kommen dann ja diese ganzen positiven Eigenschaften, die Pferde mit nicht ganz so viel Qualität auch auszeichnen können, wie Rittigkeit, Interieur und so weiter. Das kommt ja alles dazu. Das müssen die ja sowieso haben. Aber die brauchen halt noch dazu Qualität. Und dann geht es eigentlich wie von alleine, das sehen wir jedes Jahr, auch auf unseren Auktionen, also diese 2, 3 Spitzenpferde, 4 Spitzenpferde, die meistens dabei sind, jetzt vergangenes Jahr haben wir jetzt glaube ich 6 über 100.000 Euro, für die muss man sich auch gar nicht so anstrengen, einen Käufer zu finden, da findet sich einer, weil es diese Menschen gibt und weil die natürlich nach dieser außergewöhnlichen Qualität suchen. wenn die Qualität nicht so da ist, dann müssen sie schon unheimlich hübsch und rittig und gesund und was nicht alles sein. Und dann gibt es auch immer wieder gut reitende Amateure oder Menschen, die ein klein bisschen weniger Ambitionen im Spitzensport haben und. Also diese Käufer findet man auch. Ich finde aber, allein in den letzten 6 Jahren, seit ich es jetzt mache, die sind weniger geworden. Und deshalb müssen wir uns darauf konzentrieren, die bestmöglichen Pferde zu züchten.
Du bist ja auch im Sport aktiv, hast du schon gesagt. Du bist begeisterter Reiter und da vor allem im Vielseitigkeitssport auch hoch erfolgreich unterwegs auf dem höchsten Niveau. Gerade Vielseitigkeit ist ja auch trainingstechnisch nochmal sehr anspruchsvoll. Wie kannst du das alles vereinbaren? Jetzt hast du gesagt, du hast noch einen weiteren Trainerjob in Indonesien angenommen. Auch dein Tag hat ja nur 24 Stunden.
Ach ja, das passt dann schon alles. Also jetzt ist es mit Sicherheit nicht so, dass ich zu Hause meinem gesamten Team jeden Tag 12 Stunden Rede und Antwort stehe zu jeder Frage, die sich im Alltag so ergibt. Die müssen sich schon auch viel selber anleiten. Und ich habe das große Glück, wirklich ein ganz, ganz tolles Team eben zu haben. Sonst würde es definitiv nicht gehen. Aber das geht im Verkaufsstall los, das geht über meinen, sagen wir mal, Sportstall, die Pfleger, die Reiter, die Mädels im Büro, dann geht das auf die Deckstation mit unserem da relativ neu aufgestellten Team. Die müssen halt alle mit einer gewissen Selbstständigkeit auf dasselbe Ziel hinarbeiten, was ich irgendwo Anfang des Jahres ausgebe. Also jetzt wollen wir das und das machen und jetzt müssen wir alle dahin laufen. Dann klappt es eigentlich ganz gut. Jetzt ist es so, natürlich nimmt ein Vielseitigkeitspferd vielleicht so im täglichen Training noch ein klein bisschen mehr Zeit in Anspruch als ein Springpferd. Aber auch da ist es ja wieder eine Frage, was habe ich an Manpower zu Hause im Stall, an Pflegern, an Reitern und, um mir dabei zu helfen, dass ich jetzt nicht, dieses Jahr sind es irgendwie so, sagen wir mal, vielleicht 8, 9, 10 Pferde, die ich Turnier reite, dass ich die nicht jeden Tag alle selber reite, das ist ja irgendwo klar, das wird nicht funktionieren. Aber wenn das eben alles einmal so aufgebaut ist, dass ich sie nicht jeden Tag reiten muss und trotzdem den nötigen Fortschritt in jeder Trainingswoche machen kann, dann ist es auf einem ganz guten Weg. Also ein klein bisschen Orga gehört schon dazu, aber man kann auch viel dann improvisieren, wenn es mal eng wird zeitlich oder wenn Auktion oder Hengstschau oder sowas ansteht, dann kommen uns auch viele Ideen erst in der letzten Sekunde.
Wie ist so dein Tag geteilt? Wie viel bist du im Sattel unterwegs und wie viel ist dann doch Büro- und Managementarbeit?
Es ist wirklich richtig viel im Sattel. Also ich mache relativ viel.
Vom Sattel?
Vom Sattel aus, ja. Das Gute ist, dass das Büro bei uns direkt an der Halle ist. Also ich reite wirklich am Bürofenster vorbei. Wenn mir jetzt da gerade was in den Kopf kommt, dann ist der Kommunikationsweg relativ kurz. Nee, Spaß beiseite. Also ich reite morgens erstmal los und reite eigentlich bis in den späten Nachmittag. Mittags, so in der Mittagspause, gehe ich immer mal bei den Mädels im Büro vorbei und dann besprechen wir das, was so tagesaktuell anliegt. Mhm. Das ist jetzt sicherlich keine Vorbildfunktion, aber das gehört irgendwie für mich halt auch dazu. So Schrittreiten nach dem Arbeiten und so, dann habe ich natürlich das Handy irgendwie schon auch relativ viel bei mir. Das lässt sich leider nicht ganz vermeiden. Ach, und so geht das eigentlich alles ganz gut.
Und wenn wir jetzt nochmal zum Vielseitigkeitspferd und zur Zucht kommen, ihr habt Dressur und Springvererber als Hengste in eurem Stall. Lässt sich das gute Vielseitigkeitspferd züchten?
Naja, ich glaube schon noch dran. Also mein Teamkollege, der jetzt auch gerade hier mit uns auf dem Lehrgang in Warndorf ist, Arne Bergendahl, die machen es ja vor. Also da ist jetzt so, die haben wirklich durchgezüchtete, gut gepflegte Stämme. Ich glaube, es sind eigentlich auch nur 2 Stämme, so richtig. Und damit schaffen sie es immer wieder, gute Vielseitigkeitspferde zu züchten. Das ist also ein Beispiel dafür, dass das geht. Aber man muss natürlich richtig Arbeit und man muss auch richtig Gedanken reinstecken. Und du hast jetzt gerade angesprochen, so viele Sachen, die ich dann halt auch mache. Jetzt für so ein eigenes Zuchtprojekt Vielseitigkeitspferd, da fehlt mir vielleicht dann irgendwie die Zeit, aber ich bastel noch dran rum. Ich habe eine Sportstute, die ich selber geritten habe. Die habe ich dann gekauft, nachdem sie sich leider verletzt hat. Also die hat es aber relativ weit gebracht. Deswegen kann man jetzt auch nicht gleich von mangelnder Härte reden, sondern die ist selber bis 3 Sterne gelaufen. Und die habe ich dann als Zuchtstute übernommen. Und das war so ein richtig besonderes Pferd für mich. Die mochte ich charakterlich, die mochte ich vom Exterieur, die mochte ich von ihrer Springanlage, die mochte ich vom Dressurreiten. Die hatte ganz viele Sachen, die ich gerne mochte und ich hatte dann einen anderen Hengst, der mich genauso faszinierte als Pferd, als Sportpferd, den habe ich auch selber geritten, Emperor. Also war für mich dann klar, okay, die beiden, die paare ich jetzt miteinander an und da gucken wir jetzt mal, was da draus geworden ist. Das älteste Modell ist jetzt 2. Stute, hat noch nichts gemacht, aber so, das sieht alles ganz nett aus. Aber mit der Stute werde ich auf jeden Fall jetzt weiter züchten und eben immer mal probieren, dass wir da ein schönes Vielseitigkeitspferd draus züchten. Und als nächstes werde ich Time Bandit, der auch bei euch vom Hengstmarkt kommt, also Tangelo 10, Dr. Nimmerdor, und dann kommt ja auch bei dem Vollblut hinten dran. Der wird jetzt das Glück haben, dass er die Stute tragen machen darf, und dann schauen wir mal, ob das vielleicht das perfekte Vielseitigkeitspferd wird. Also ich gebe noch nicht auf.
Dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen dafür, dass du das perfekte Vielseitigkeitspferd züchtest und für die Zukunft deiner Station. Erstmal ganz vielen Dank für das nette Gespräch. Eine Abschlussfrage habe ich noch. Wir sind ganz am Anfang von 2026. Was sind denn so deine Wünsche und Ziele für dieses Jahr, vielleicht persönlich und für eure Station?
Ach ja, also wenn wir mal erstmal alle fröhlich und gesund bleiben, dann haben wir schon relativ viel geschafft. Und wenn wir möglichst viele Züchter zufrieden und glücklich machen können mit dem, was wir so an unserer Arbeit leisten, und ich vielleicht sportlich so das ein oder andere Erfolgserlebnis auf die Beine stellen kann, dann werden das nette, werden das so nette Ergänzungen. Das würde mich natürlich sehr freuen, aber wenn wir fröhlich und gesund sind, dann ist schon viel geschafft.
Vielen Dank, Christoph, für das Gespräch.
Danke dir.
Westfalenpferde. Der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht.